Wir sind ein Glaubenswerk. Wir bekommen keine Kirchensteuer. Wir bekommen keine Mitgliedsbeiträge. Wir sammeln auch keine Mitgliedsbeiträge. Wir glauben und wir vertrauen Gott, dass Gott uns immer das gibt, was wir brauchen. Ich bin Gott so dankbar, wie er uns geholfen hat, die Kirche zu renovieren, die Kirche zu decken. Gott hat uns schon so geholfen und wir werden noch die letzten zwei raten. Die Heizung hat 80.000 Mark, 40.000 Euro gekostet. So, und wir werden auch noch die letzten zwei raten. Der Mann oder die Institution will einmal im Jahr ihr Geld sehen, also ihre 10.000 Mark. So, und wir vertrauen Gott und wir legen es euch weiter. Gewinnbringend leben. Mit unseren Pfunden wuchern und handeln. Das ist der Auftrag, wozu wir gerufen worden sind. Und ich möchte hier eine Bibelstelle lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Matthäus-Evangelium 25 über Vers 23 vielleicht. Ja, Vers 21 lese ich. Wir haben die Geschichte mit den anvertrauten Zentnern, hier Pfunden oder Talenten oder wie wir das auch immer nennen möchten. Nach langer Zeit kam der Herr der Knechte wieder zurück und forderte Rechenschaft von ihnen. Und er trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir nur 5 Zentner anvertraut, aber siehe da, ich habe damit weitere 5 gewonnen. Und genau das ist der Wille Gottes, dass wir weitere 5 dazu gewinnen. Das, was du hast, dich verdoppeln. Gott will, dass du dich verdoppelst. Das ist also Gottes Plan. Gewinnbringend lebend heißt es, sich immer zu verdoppeln. Immer zu verdoppeln. Das ist Gewinn. Nicht 10% oder 15% Wachstum oder 1% Wachstum, wie wir unsere Wirtschaft hier rechnen. Nein, verdoppeln ist Gottes Absicht mit unserem Leben. Verdopple dich. Multipliziere dich. Vermehre dich. Und fülle die Erde. So, 5 habe ich dazu gewonnen. Okay. Vers 21, da sprach sein Herr zu ihm: Recht hast du, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Nicht viel, die Hälfte nicht einmal von dem, was der andere hatte. Und siehe, damit habe ich 2 weitere gewonnen. 2 weitere hat sich auch verdoppelt. Sein Herr sprach zu ihm: Recht, so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Und jetzt kommt der Schlauste. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte. Und du denkst, was ist 1 Zentner? Das ist nur 1/5 von dem, was die anderen hatten. Oder die Hälfte von dem, was der andere hatte hier. Was ist das? Herr, ich wusste. Und siehst du, Wissen allein hilft uns nicht. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht. Schrecklich. Du böser und fauler Knecht. Also wenn du nur das Gott zurückgibst, was er dir gegeben hat, bist du ein böser und fauler Knecht. Also wenn du dich nicht multiplizierst, bist du ein fauler und böser Knecht. Ich will jetzt nicht sagen, wenn Billy hier wäre, Billy würde sagen, lass uns zusammen sagen, ich bin ein böser und fauler Knecht. Aber das wollen wir nicht. Das denken wir einfach. Also wenn ich mich nicht multipliziere, wenn ich mich nicht verdopple, dann bin ich ein böser und fauler Knecht. Schlimmer kann der Herr über einen Menschen hier nicht sagen. Du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern, also auf die Bank, gebracht. Wenn ich dann gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen, wenigstens 10%. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappen. Das klingt nach Hölle oder Verderben oder was es auch immer sein mag. Wirft ihn hinaus, der hat hier nichts zu suchen. So, deshalb ist es so wichtig, gewinnbringend leben. Vater, ich danke dir für dein Wort heute, und du möchtest uns helfen, gute Haushalter zu sein, die Gewinn erwirtschaften, die Nutzen ziehen, Herr, die Erfolg haben, und du möchtest aus jedem von uns ein erfolgreiches Kind Gottes machen. Ich danke dir, Vater. Amen. Ich habe noch eine schöne Bibelstelle, Psalm 37, Vers 4. Da heißt es: Habe deine Lust an dem Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wünsch dir was. Ich denke, wir schreiben Gebetsanliegen. Beim nächsten Gebet, morgen vielleicht oder am Sonntag, schreib auch einen Wunschzettel an den Heiland. Und sag, Heiland, ich wünsche mir. Ich wünsche mir einen Mann, ich wünsche mir eine Frau, ich wünsche mir das oder das. Ich wünsche mir, dass meine Steuern zurückgezahlt werden, dass ich viel bekomme, dass ich damit in Urlaub gehen kann. Oder was es auch immer ist. Wünsch dir was. Gott kann dir nur das geben, was du dir wünschst. Von nichts kommt nichts. Und so viele Menschen sind ohne Wünsche. Die kommen in den Gottesdienst ohne Wünsche. Die wünschen sich nichts. Mir ist es so groß geworden, deshalb habe ich diese Bibelstelle hier zitiert. Wünsch dir was. Also wenn du nächstes Mal, du sagst, ich weiß nicht, wofür ich beten sollte, ist nicht nur, dieser Kasten ist nicht nur für Fürbitte, sondern dieser Kasten ist auch ein Wunschkasten, wo du dir etwas von Gott wünschst. Wünsch dir was. Elisabeth Syrer hat hier vor 4-5 Jahren mal eine Geschichte erzählt, und diese Geschichte ist Wahrheit. Da kommt eine Frau zum Gebet nach vorne, und als Elisabeth anfängt zu beten, holt diese Frau eine Männerunterhose raus. Und dann betet Elisabeth für diese Männerunterhose, oder ist zuerst mal ein bisschen erstaunt und schockiert, was soll das hier? Dann hat diese Frau gesagt, oh Herr, ich möchte, dass die Männerunterhose von einem Mann gefüllt wird. Wünsch dir was? Wünsch dir was? Warum nimmst du nicht eine Unterhose und hängst sie auf und wünschst dir, dass diese gefüllt wird? Oder umgekehrt, kannst du BH nehmen oder sonst was, einen Hut oder wünsch dir was. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir konkret werden vor dem Herrn. Wir sind so unkonkret. Lieber Heiland, du weißt ja alles. Gott weiß alles, aber er will gebeten werden. Gott tut nichts, ohne vorher dass man ihn darum gebeten hat. Er weiß alles, aber er will, dass wir konkret werden. Gott, gib mir eine Arbeitsstelle. Wenn du, nimm eine Anzeige, kauf dir die beste Zeitung, die es in Deutschland gibt, und geh die Anzeigen durch und sag, diesen Posten möchte ich aus. Und dann nimm die Anzeige, auch wenn du diese nicht kriegst, nimm diese Anzeige und schneid sie aus und kleb das an die Wand oder rahm das ein und sag, Herr, diesen Posten, solch einen Posten, wo dann Gehalt von 8000 Euro dir verheißen wird und sonst was. All diese Dinge, wünsch dir was. Wer keine Träume hat, der kann sein Leben nicht realisieren. Du brauchst einen Traum. Wunsch und Traum gehört zusammen. Gewinnbringend Leben. Erwarte etwas von deinem Leben. Wunscherfüllung ist Gewinn. Wunscherfüllung. Jetzt. Welch Glück. Einfach, das habe ich bekommen. Ich habe mir gewünscht. Ich habe das erwartet. Genau das. Und du sollst ganz konkret werden. Vielleicht wünschst du dir jetzt, ob du das kriegst oder nicht, aber wünsch dir was. Dr. Cho, als er noch ganz der große Prediger in Korea, der fast 700, 800.000 Mitglieder in seinem Gottesdienst, in seiner Gemeinde in Seoul, Korea hat. Er war ein kleiner Prediger. Wir haben noch die Kassetten, wo er 3000 Leute hatte, Zeltversammlung, und wo er sich ein Fahrrad gewünscht hat. Und hat er aus dem Katalog ausgeschnitten, Dr. Cho, aus dem Katalog ausgeschnitten, ein Fahrrad, so, und immer in seiner Bibel vorne eingeklebt. Und wenn er anfing zu beten und sagte, Herr, so ein Fahrrad mit dieser Marke, Made in Germany, wünsche ich mir. Und es ging eine ganze Weile, hat sich das gewünscht. Und er hat diesen Gedanken geprägt, du musst schwanger werden von etwas. Du musst etwas empfangen und dann musst du schwanger werden. Und eine Schwangerschaft dauert in der Regel 9 Monate bei uns Menschen. So, und du musst schwanger werden von der Sache. Und er sagt, immer wenn ich gebetet habe, die Bibel aufgeschlagen, dieses Fahrrad war zuerst und dann habe ich Johannes und Matthäus und dann habe ich meine Bibel gelesen, aber dieses Fahrrad war da und ich habe das einfach dem Herrn vorgehalten. Ich wünsche mir das. Und ich habe hier gelesen, Psalm 37, wünsche dir was und ich werde dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wie? Steht nicht zur Debatte. Wer das macht oder wie das passiert, ist auch nicht zur Diskussion. Es wird gegeben werden. Deshalb gewinnbringend leben, gewinnbringend beten, dass unser Gebet auch etwas bewirkt. Deshalb habe ich auch diese Proklamationen gemacht und ich empfehle es euch wärmsten. Sogar die Marienschwestern in Darmstadt haben das kopiert und verbreiten das jetzt. Und viele andere, also Leute, katholische Leute, eine ganze katholische Organisation sagt, könnten wir das, oder Gebetsseminare, die kopieren das und verbreiten das jetzt überall in Deutschland. Und ich kriege so viel Resonanz und Feedback und so weiter. Einfach diese Proklamation, das geht und verkauft sich in Österreich. Da war ein katholisches Treffen von Charismatikern in Österreich. Und bei diesem Treffen, bei 600 Leuten, wurden diese Zettel ausgeteilt. Und die beten jetzt nach dieser Proklamation. Also ich denke, es ist gar nicht so schlecht. Proklamiere, predige, glaube. Und das, was du predigst, das wird geglaubt. Und das, was du predigst, wirst du auch empfangen. Und predigen musst du, muss ich. Du musst deine Seele sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir möchten hier einfach konkret werden. Ich bin satt, so Larifare, so allgemein, so nur, lieber Heiland, du weißt ja alles, du kennst mich schon von ferne, noch ehe sie rufen, will ich antworten. Du weißt ja, und deshalb beten wir auch gar nicht so richtig. Lass uns mal ganz konkret werden, gewinnbringend. Aus allem einen Vorteil machen, aus allem. Mach aus jeder Situation das Beste. Der hat 5 Talente gehabt und hat 5 weitere dazu gewonnen. Wir wollen Gewinner sein. Alles, was wir machen, muss sich lohnen irgendwie. Sogar aus deinen Niederlagen. Verkehr deine Niederlagen und mach aus deinen Niederlagen Siege. Teufel, du kriegst mich nicht klein. Du kannst schlagen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Und so weiter. All diese Geschichten. Mach aus allem Kapital für dein geistliches Leben. Wir wollen Gewinn einstecken. Und wie macht man das? In der Bibel heißt es, alles muss uns zum Besten dienen. Fang an. Alles zu vergolden in deinem Leben. Fang an, aus allem das Beste machen. In allem, alles was passiert, das ist zu meiner Besserung. Da werde ich qualifiziert, da werde ich geadelt, da werde ich geedelt und veredelt, da werde ich gereinigt. Alles dient zu meinem Besten. Gut, dass ich auf dieses und jenes verzichten kann. Die nehmen dir was weg und sagt, oh, nehmt noch auch, gibt auch den Mantel noch dazu. Das brauche ich sowieso nicht, nur Ballast. Ich kann sowieso nur einen Mantel anziehen. Ich kann nur ein paar Schuhe tragen. Nehmt auch die anderen mit und dann ist der Schrank wieder frei. Dann können wieder frische, neue Sachen reinkommen. Wenn wir nicht hergeben, wenn wir uns nicht lösen, kann nichts Neues, nichts Frisches her. So, deshalb, wenn du gesegnet werden möchtest, wenn du was dazu gewinnen möchtest, musst du erstmal das Alte rausschmeißen. Entsorgen. Und so viele Menschen haben nicht gelernt zu entsorgen. Die machen sich Sorgen. Wer fütterte die Ochsen? Wer gießt die Blumen? Oh, gib einen Kaktus und gib die Blumen weg. Und dann hast du Ruhe für eine Weile. Und dann kommst du aus dem Urlaub zurück und deckst dich ganz neu und gestaltest deinen Balkon ganz neu. Oder dein Garten und so weiter. Pflanz wieder ganz neu. Ich denke, wir brauchen zwischendurch, dass wir uns mal das vom Alten trennen. Gewinnbringend leben heißt, das Alte mal für ein paar Augenblicke hergeben. Dieser Mann hier, der die 5 Talente hatte, der hat einfach mal auf die Bank oder ja Spielbank gebracht oder was weiß ich, wo er das Geld hingebracht hat, in die Aktien gesteckt, hatte zeitlang mal nicht gesehen. Und dann kam sein Herr und er sagte, ich habe das Doppelte dazu gewonnen. Heute, wenn du das zu der Bank bringst, dann verlierst du das über Nacht unter Umständen. Weißt du, das sind alles Spekulanten. Aber der Mann hat richtig spekuliert. Der wusste, wie man spekuliert. Und wir müssen lernen, geistliche Spekulanten zu werden. Wie spekuliere ich geistlich? Wie lebe ich gewinnbringend? Das musst du gelernt haben. Du gibst $10,000 und du holst $100,000 wieder zurück. Das musst du machen. Gib und es wird dir gegeben werden. So viele Menschen bekommen nichts von Gott, weil sie nichts geben. Gib. Du musst 500 Euro geben und dann kriegst du 5.000 zurück. Wir haben das hier erlebt in dieser Gemeinde. Ich werde es nie vergessen. Wir waren mit, da waren noch die ganzen Krähen und alles. Da kommt unser russischer Bär. Ihr wisst es noch, wie der da gesungen hat. Und die Liebe Gottes ausgestaltet aus Moskau, der singt. Und ich wusste nicht, wie viel Geld eingeht ins Opfer. Und dann bin ich entsetzt. Was heißt, als das passiert war, war ich entsetzt. Wir sind vielleicht auch manchmal so entsetzt. Gott zeigt mir, ich sollte ihm das Opfer von heute Abend mitgeben. Also von dem Freitagabend, wo er da war. Gib das Opfer mit. Da waren 750 Euro drin. Und das gebe ich ab. Und dann denke ich, ja, du musst Farbe bezahlt werden, alles muss bezahlt werden, die Maschinen, die Geräte, was wir hier im Bau investieren, das muss alles bezahlt werden. Ich drehe mich so ins Bett, keinen Frieden. Da drehe ich so in mich ins Bett, habe ich keinen Frieden. Warum hast du letztens 75 Euro gegeben? Hätte es auch gereicht. Aber jetzt die 750 Euro gibst du ihm. Weißt du, der Teufel will nicht, dass wir geben. Der Teufel ist ein Geizhals. Der Teufel ist ein Geizhals. Neid, er gönnt niemand was. Er möchte alles haben, aber anderen gibt er nichts. Und ich habe gekämpft. Das denkt die Gemeinde. Wir müssen nachher betteln wieder. Und weißt du, ein paar Tage vergehen, es war dort Dienstag, glaube ich, oder Mittwoch, kriege meine Kontoauszüge, da überweist jemand, der nicht zu uns gehört, der nicht in unsere Gemeinde regelmäßig kommt. Dir nichts, mir nichts. 7.500 Euro. Dass ich gesagt habe, Herr, hätte ich mehr gegeben, hätte ich mehr gekriegt. Hätte ich ihm 1.000 Euro gegeben, hätte ich 10.000 wenigstens zurückgekriegt. Weißt du, wir müssen Spekulanten werden. Mit Gott spekulieren. Gott, dieser Nenner, dieser Multiplikator, was wir Gott geben, was wir für den Herrn tun, das ist gut angelegt. Gewinnbringend, das ist ein guter Gewinn. Sag mir, welche Bank dir so viel Zinsen zahlt, so viel Gewinn bringt. Du gibst 750 Euro und 7.500 kriegst du ein paar Tage später. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Das lohnt sich. Gewinnbringend reden. Wenn du etwas sagst, was bewirkt das? Was löst es aus? Welche Reaktionen entstehen dabei? Gewinnbringend reagieren. Reagiere immer so, dass es positiv zu dir zurückkommt. Denn normalerweise, wie man in den Wald hineinruft, so halt es aus dem Wald heraus. Also wenn du in den Wald hineinrufst, ruf so heraus, dass es, wenn es zu dir kommt, Gesang von Nachtigallen ist. Positiv. Das, was du in andere Menschen investierst, das fließt dir zurück. Denn sie werden euch in ihren Hütten aufnehmen. Das war doch dieser komische Geschäftsmann da in der Bibel. Der weiß sowieso, ich werde aus dem Amt gejagt. Ich bin kein guter Haushalter gewesen. Ich habe alles daneben gemacht. Aber der hat gewinnbringend gearbeitet. Und der hat zuerst mal für sich gelebt. Aber dann merkt er, jetzt wird's gefährlich. Jetzt kommt mein Herr zurück und fordert Rechenschaft von mir. Und ich bin im Minus. Und dann geht er zu seinen Freunden und sagt, wie viel schuldest du mir? Und dann rundet er die Summe nach oben auf, nicht nach unten. Wir runden immer gerne nach unten auf. Aber der Mann ist so großzügig und sagt, ach, schreib statt 50, schreib 100. Statt 100, schreib 200. Statt 200, schreib 400. So, rundet es nach oben auf. Eigentlich ist Betrügerei. Es sieht so aus, als wenn der Mann, dass der Herr Jesus es gut heißt, Schwindel, Betrug, so nach oben aufrunden und das noch von des Herrn Geld nehmen. Nicht einmal von seinem Geld, sondern von des Herrn Geld. Und verschenkt das alles. Großzügig. Gewinnbringend leben. Lerne von des Herrn Gut zu verschenken. Du hast ja sowieso nichts. Du hast nichts in diese Welt hineingebracht und du wirst auch nichts herausnehmen. Und schimpf deshalb nicht so, wenn Pastor Matthäus sagt, jetzt brauchen wir für die Heizung oder für sonst noch was. Wenn die Leute, wo schimpfen, die haben Dreck am Stecken. Die haben Probleme mit dem Geld. Die sind geizig. Ich habe einen Mann gehabt in Stuttgart, meine erste Amtshandlung, als ich nach Stuttgart kam, war Opferbeutel einzuführen, so Kollektenbeutel. Ich habe angefangen, so das erste, was ich gesagt habe, Geschwister, wir möchten nicht hinten so einen Kasten haben. Das hat man in der katholischen Kirche oder sonst wo, so einen Kasten hinten. Und die meisten Leute gehen vorbei. Die meisten Leute gehen dort vorbei, schmeißen nichts rein. Und wenn sie reinschmeißen, sind es nur Pfennige oder Kupferlinge. So, das erste, ich habe gesagt, Geschwister, wir möchten zuerst mal ein Opfer anfangen und Gott loben und preisen mit einem Opfer. Ich sehe noch den Bruder, da kommt zu mir ein älterer Bruder. Bruder, man tut es. Man hat's Geld, aber man redet nicht darüber. Und so weiter. Wir sollten Zehnten zahlen. Zehnten gehört in der Bibel. Gott segnet den Zehnten und so weiter. Gott integrieren in seinem Haushaltsplan, seinen Finanzplan. Hat der geschimpft. Solange er lebte, kein Zehnten gezahlt. Dann stirbt der gute Mann und ich muss die Wohnung auflösen. Und ich baue die Schränke, denk nicht. War nur Ramsch, was er in der Wohnung hatte. Zeitungen, stapelweise gesammelt. Weiß nicht, ob er die gelesen hat oder nicht. Alle Illustrierten, alles voll mit Zeitungen, die ganze Wohnung verstellt. Also alles verstellt, also ich muss Container entsorgen. Und wo ich den Schrank abbaue, hinter dem Schrank, in einem großen Umschlag, 70.000 Deutschmark. Was mache ich? Kriege ich schlechtes Gewissen? Kriege ich Anfechtung? Behältst du es für dich? Ist ja niemand da. Was machst du denn? Ich war so ehrlich, habe der Polizei gemeldet. Und dann kam das Sozialamt. Wir mussten das ganze Geld dem Sozialamt abgeben. Von den Heilern hat er nichts übrig gehabt. Für den Zehnten hat er nichts übrig gehabt. Für Opferbeutel hat er nichts übrig gehabt. Aber 70.000 Mark für das Sozialamt. Was sie damit machen oder gemacht haben, ist eine andere Sache. So sind Gotteskinder manchmal. Nichts für Gott geben. Gib und es wird dir gegeben werden. Und lasst uns großzügig sein, einfach um gewinnbringend zu leben. Und nicht nur horten und sammeln. Weißt du, wir müssen unser Lagerhäuser austräumen, damit wieder neue Ware reinkommen kann. Einfach so Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, Frühlingsverkauf. Alles mal so, die ganze alte Ware, die ganze alte Nummern, die alten Klamotten raus, neue Klamotten her. Gewinnbringend. Und dann siehst du wieder frisch aus, wieder schön aus, kannst wieder dich unter den Menschen bewegen. Gewinnbringend handeln, die Lebensqualität steigern, gewinnbringend die Bibel lesen. Herr, rede zu mir, was kann ich daraus lernen? Inspiriere mich, motiviere mich, gewinnbringend lesen. Nicht nur, das gesehen für den. Der Herr muss das lesen. Hier, guck mal, das für dich. Wie schön das so klingt. Weißt du, wenn du jemanden so abkanzeln möchtest. Aber Gewinn bringen. Herr, was kann ich lernen? Wie kann ich profitieren? Wir sollten anfangen, amerikanisch zu denken, wenn wir die Bibel lesen. Wie kann ich etwas Gewinnbringendes, etwas Profitierendes herausholen? Gewinn bringen, beten. Wir beten manchmal dummes Zeug zusammen. Ich habe euch schon vor einer Weile mal gesagt, ich habe gebetet, lieber Gott, zerbrich mich. Lieber Gott, zerbrich mich. Ich werde so ein Gebet nie mehr sprechen in meinem Leben. Vom Teufel so ein Gebet. Der Teufel möchte mich zerbrechen. Ich, dummer Esel, sage ich auch, weil ich Pietismus gehört habe, so fromme Pharisäer und Betbrüder gehört habe, zerbrich, Herr, zerknirsche mich. Und alles, was ich so, oh, ich wollte richtig so geschmeidig für den Heiland sein. Wollte ich. Das hat der Teufel mitgehört. Ich kam in Teufelsmühle. Ich habe an Gott gezweifelt. Gott hat mich richtig zerbrochen, ich konnte nicht mal mehr beten. So weit hat er mich zerbrochen, bis ich gesagt habe, stopp, es ist genug, ich habe die Nase voll. Jesus, ich liebe dich und ich vertraue dir und so weiter. Und ich habe meinen Gedanken geklärt und da habe ich diese Proklamationen bekommen. Habe ich einfach gesagt, ich suche Gott und ich will alles andere nicht haben, alles andere interessiert mich nicht. Ich möchte Christus gewinnen, von wegen zerbrich mich. Er zerbricht mich schon im richtigen Augenblick. Nimmt mich in seine Schule, nimmt mich mal auf die Seite. So, und die Dinge kommen, die passieren automatisch in meinem Leben, dass der Herr sagt, das ist, muss weg und das gehört, das ist nicht, stinkt, das ist zu groß, das ist zu stachelig, das ist zu scharf und so weiter. Er nimmt schon diese Dinge weg, er schleift, poliert und feilt an meinem Leben herum. So, aber jetzt, weißt du, wie ich bete? Herr, du bist groß, du bist stark, du bist mächtig, du bist gewaltig. All diese Proklamationen und ich steigere mich in Gott hinein. David, von dem heißt es mal Martin Luther Deutsch natürlich, David ermannte im Herrn. So, die Muskeln trainiert. Er ermannte in Gott. Er hat über Gott geredet wie ein Mann. Er hat männliche Attribute für Gott verwendet. Er ermannte in Gott. Gott, du bist Sieger auf der ganzen Linie. Sollte meinem Gott etwas unmöglich sein? So hat er sich in Gott hineingesteigert, ermannte in Gott. Ermann mal in Gott, nimm diese Proklamationen und du kannst erfrauen auch in Gott. So eine richtige Powerfrau in Gott werden. Eine richtig starke Frau in dem Herrn werden. Gewinn bringen, beten. Fang an, vorteilhaft zu beten. Positiv zu beten. Und fang an, erwartungsvoll zu beten. Deshalb befiehl deine Wünsche dem Herrn. Gewinn zu deinem Gebetsleben etwas Positives. Hergeben, verlieren, wirst du unter Umständen auch so. Aber gewinnen. Wer glaubt, der heilt besser. Wer hofft, bei dem sind die Heilungschancen viel größer. Gewinn bringen, dienen. Ich mache etwas. Und der Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. Ich bin so überzeugt, das ist meine Philosophie, ich gebe nach außen eine Mission oder sonst noch wohin, so ich weiß, eines Tages werde ich brauchen und hungrig sein und die Leute werden mir Brot schicken. Einfach das Brot übers Wasser fahren. Heute kann ich geben, morgen werden die anderen geben können und ich kann vielleicht nicht geben. Und genau das passiert in Deutschland. Deutschland war eine reiche Nation, eine gesegnete Nation, ist immer noch ein bisschen. Aber ich sage euch, eines der Tag wird kommen, wo die Inder uns füttern. Und wo wir sagen, nach Indien Briefe schicken, Geschwister in Indien, hilft uns. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Der Tag wird kommen. Bitte betet für uns. Denn, guck mal, Die sind vielleicht jetzt arm dran. Und das, was heute arm, klein und gering und schwach ist, ist eines Tages groß. Und das, was groß und stark und mächtig ist, ist nächsten Tag wieder klein. Und so balanciert sich und so gleicht sich das alles aus in dieser Welt. Gewinn bringen. Lass dein Brot also übers Wasser fahren, schick es fort. Und eines Tages erinnert sich jemand. Du, da ist doch jemand, der was Gutes getan hat. Gewinnbringend. Da ist der Mardochai, der hat so einen Aufstand mal aufgeklärt und gesagt, hör mal, oder der Esther gemeldet, König, die wollen dich vom Thron stürzen. Und dann passierte Folgendes, nix. Eine ganze Weile passierte nichts und dann kann der König eines Nachts nicht schlafen. Und dann fragt der König, ja, was haben wir, und dann wird die Geschichte so, ein Tagesbuch oder Tagebücher vorgelesen oder Chroniken, was haben wir, was, da hat doch einer uns geholfen, was haben wir für den Mann getan? Nichts. Okay, was sollte man, Haman, was denkst du, was sollte man dem Mann geben, der dem König das Leben gerettet hat, der einen Staatsaufstand gewarnt hat, was soll man dem Mann tun? Ach, der Haman denkt, das bin ich. Und dann sollte man ein Pferd nehmen und durch die Stadt führen und sagen, das ist der Mann, der den König ehren möchte. Das ist der Mann, den der König ehren möchte. Und er denkt an sich. Er sagt, genau machst du es so. Und wer ist das? Mardochai, der Jude. Puh, den. Und dann muss er rufen, das ist der Mann, den der König ehren möchte. Das ist der Mann, den der König ehren möchte. Halleluja. Das ist der Mann, den der König ehren möchte. Das ist der Mann, den der König ehren möchte. Das muss er jetzt, siehst du, wer einem anderen Grube gräbt, fällt selbst hinein. So rächt sich das alles. Deshalb denk nie an dich, wenn du etwas tust, sei selbstlos. Der Mardochai war selbstlos, da hat man nichts gedacht. Da hat man keinen Orden, keine Auszeichnung oder so eine Belobigung gedacht. Aber er hat gewuchert mit dem, was er hatte. Er hat aufgepasst, er hat zugehört, was passiert. Er war aufmerksam, was geschah, hat zwischen den Zeilen gelesen und gehört und klärt diesen Komplott auf. Und das hat sich ausgezahlt. Du musst nicht immer warten, was springt mir dabei raus? Was bekomme ich? Was verdiene ich? So viele Menschen, die nur auf Verdienst aus sind, leben nicht gewinnbringend. Die so selbstlos sind. Einfach die geben, die tun, die machen und die wissen, es kommt zurück. Es gibt nichts umsonst auf dieser Welt. Niemand glaubt an Gott umsonst, niemand dient Gott umsonst, niemand opfert sein Leben umsonst, niemand betet umsonst, niemand singt umsonst, niemand macht irgendetwas umsonst. Niemand vertraut umsonst dem Herrn. Es zahlt sich immer aus. Und das ist so wichtig, gewinnbringend zu leben, dass wir einfach wissen, es zahlt sich alles aus. Es zahlt sich alles aus. Mein Beten. Die Gebete unter dem Altar Gottes in der Offenbarung, die Gebete zahlen sich aus. Die Zeugnisse auf der Straße oder im Freundes- und Bekanntenkreis, die Zeugnisse wirken weiter. Du weißt es nicht, was für Resultate dein Zeugnis hat. Kein Mensch weiß es. Aber die wirken weiter. Irgendwo, irgendwann kommt einer am Thron der Ewigkeit und sagt, ich habe mich bekehrt damals auf dem Alexanderplatz oder Breitscheidplatz oder Leopoldplatz oder welchem Platz auch immer, wo es gewesen ist. Irgendwo kam jemand und sagte, gerade du brauchst Jesus. Schrecklich. Und ich habe mich so erschreckt, habe mich verfolgt, bedrängt gefühlt, aber nötigt, sehr hereinzukommen. Da war irgendjemand, der genötigt hat. Jetzt bin ich da. Dazu gewonnen. Wir müssen anfangen, gewinnbringend zu leben, ist es, der Herr kommt und er sagt, tu Rechnung. Das heißt, bei der Wiederkunft Jesu werden wir bekommen, werden wir präsentieren, was wir wert sind, wie wertvoll unser Leben ist. Und unser Leben ist erst wertvoll, wenn wir uns verdoppelt haben. Wenn Leute heiraten, das sage ich meistens, heute wirst du in Deutschland gesteinigt, wenn du das sagst, aber das sage ich, wenn die Leute heiraten. Wenn ihr heiratet, in der Bibel steht, seid fruchtbar und mehret euch. Wenn ihr zwei Kinder habt, dann habt ihr euch gerade erhalten. Bei drei habt ihr euch erst vermehrt. Bei drei Kindern habt ihr euch erst vermehrt. Bei zwei hat der Mann und die Frau sie gerade noch erhalten. Die nächste Generation geben sie weiter. Also deshalb, Deutschland erhält sich, und das mit großem Fragezeichen gerade noch, von Vermehrung steht nichts drin. Erhalten. Und Herr, ich habe das bewahrt, das du mir gegeben hast. Ein großes Problem in China. In China ein riesiges Problem. Die haben zuerst die Mädchen alle getötet. Nur die Ein-Kind-Familie. Jetzt gibt's keine Männer für die Frauen. Jetzt stiehlt ein Dorf dem anderen Dorf die Mädchen weg. Jetzt ist die Frau so teuer. Weil, und es gibt zu wenig Frauen für die Söhne. Es gibt keine Schwiegertöchter. Zuerst einmal diese Ein-Ehe. Und jetzt die Katastrophe. Weißt du, die Gottlosen denken nicht einmal länger, als ihre Nasenspitze reicht. Die denken nur, sehen nur das, was vor Augen ist. Und dann, wir müssen im Zusammenhang denken, im Zusammenhang leben. Diese Ein-Kind-Ehe. Ein-Kind-Ehe. Wo führt das hin? Wir haben China. China steht vor einer Katastrophe, was das alles anbelangt. Vielleicht eine Frau für 5 Männer. Das wäre es wahrscheinlich, wo es hinführt. Weil es nicht genügend Frauen in China da sind. Und das ist, wo Ungerechtigkeit, wo Gottlosigkeit, wo falsches Verständnis von Natur und Bibel und Schöpfungsordnung Gottes, wo das zertreten und nicht beachtet wird. Verlust. Gewinnbringend dienen. Gewinnbringend seine Gaben einsetzen. Gewinnbringend. Meine Gaben, das, was ich kann, was ich bin. Sein Geld gewinnbringend investieren. Sich engagieren und wissen, für was. Es ist so wichtig, dass wir uns engagieren für das Richtige. So viele haben für Honecker und eine falsche Partei sich engagiert. Was ist daraus geworden? Oder für Kommunismus? Oder für Nationalsozialismus? Oder für sonst irgendwelche Ideologien? Sich engagieren für was? Ist das Gewinn? Ich musste eine Beerdigung von einem DDR-Größer einmal halten, der sehr viel auch die DDR-Geschichte geschrieben hat. Nicht einmal ihre eigenen Leute sind mehr bereit, sie zu beerdigen. Muss der Pastor Matute sie beerdigen. So, die haben sie mir gesagt, Herr Matute, Sie können sagen, was Sie wollen. Sagen Sie nur einen Satz. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Das ist für eine Beerdigung für einen Kommunisten, eine Parteigröße in der DDR. Der mit Wilhelm Pieck zusammen gekämpft und DDR aufgebaut hatte. So muss sagen, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Ist das ein gewinnbringendes Leben, wenn ich meine Ideale nicht verwirklichen kann? Von Lichtenberg, Tempelhof da hinten, also dieser Gegend. Gibt es Lichtenberg? Ist das Lichtenberg dahin? Lichterrade. Da musste ich einen Gastwirt beerdigen. Muss man vorstellen, ein Gastwirt. Und die Familie macht mir eine Auflage. Ich darf alles sagen, was ich will, aber einen Gastwirt zu beerdigen. Nikotin und Alkohol war sein Ruin. Einem Gastwirt. Der hat Lungenkrebs gehabt, musste mit einem Apparat sprechen und so weiter. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Diesen Spruch, das hat er selber kreiert. Diesen Spruch soll ich am Grab sagen. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Ist das ein gewinnbringendes Leben? Ist das, wenn wir mit dieser Wahrheit konfrontiert werden? Lass uns darüber nachdenken. Gewinnbringend leben. Seine Gaben einsetzen. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben, was war das alles? Gewinnbringende Verbindungen. Wenn du Verbindung eingehst, mit wem gehst du eine Verbindung ein? Gewinnbringende Kontakte, Beziehungen. Vitamin B. Kannst du aus dieser Verbindung etwas profitieren? Denk drüber nach, über die Verbindungen, die du eingehst. Vitamin B. Sie sind ganz wichtig heute. Beziehungen muss man aufbauen. Beziehungen brauchen sehr viel Zeit. Beziehungen kann man nicht kaufen. Du kannst alles kaufen, aber Beziehungen kannst du nicht kaufen. Du kannst einen Rechtsanwalt kaufen, der Beziehungen irgendwo hat. Oder jemand anders, der Beziehungen hat. Aber Beziehungen muss man langfristig aufbauen. Suchen. Menschen suchen, die mir etwas geben. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Beziehungen. Gute, positive Beziehungen. Ziehen mich diese Beziehungen nach unten oder ziehen mich diese Beziehungen nach oben? Überleg einmal. Du solltest deine Freundschaft ganz genau durchforsten und gucken. Diese Beziehungen, die ich habe, ziehen sie mich runter oder ziehen sie mich rauf? Geistlich. Ziehen mich diese Beziehungen runter, bekomme ich Depression, bekomme ich Schwermut, bekomme ich Traurigkeit, habe ich keine Lust mehr an Gott, wenn ich das alles sehe, hängt mir bis zum hier. Solche Beziehungen solltest du so schnell wie möglich kündigen. Hast nichts zu tun damit. Egal wer es ist, auf der Stelle umdrehen und weitergehen und sagen, Dankeschön, habe ich Schnauze voll davon. Das habe ich selber. Da brauche ich dich nicht dazu. Beziehungen, wir brauchen Beziehungen, die uns nach oben ziehen, zu Gott ziehen, zur Freude, zum Leben, zum Positiven. Deshalb suche, da geh lieber ins Theater, wie in so einem frommen Kreis, wo dich nur nach unten zieht. Weißt du, da gehst du normalerweise, wenn du morgens aufstehst, bist frisch und fröhlich und munter und glücklich und happy. Und dann kommst du in einen toten Gottesdienst. Tote Gemeinden ziehen dich nach unten. wir sind nichts, wir müssen Buße tun, wir müssen uns beugen, wir müssen zerbrechen, wir müssen das und wir müssen das. Und dann kommst du raus, mein Gott, ich bin ein elender Sünder, wer kann vor dir bestehen überhaupt? Ja. Ich bin Gott froh, dass ich nicht in solche Gemeinde sein muss. Würde auch keinen Tag aushalten, da gehe ich lieber in der Welt, ins Wirtshaus würde ich gehen und würde sagen, da habe ich mehr Spaß. Also bei solche fiese, miese, traurige Geschöpfe, wo die nicht einmal mehr gerade gucken. Was? So beten sie. Hand vors Gesicht. Die schämen sich, ihr Gesicht zu zeigen. Die haben wahrscheinlich auch gar kein Image mehr. Die haben kein Selbstimage mehr und kein Gesicht mehr. Die können nicht einmal Gott ins... Wir sollten mit Gott reden von Angesicht zu Angesicht. Denk drüber nach. Ich möchte Beziehungen haben, wo ich reinkomme. Wow, das hat mir gefallen. Da bin ich zu Hause. Da fühle ich mich wohl. Auch wenn nicht alles perfekt ist, muss nicht perfekt sein. Es muss sich nur gut anfühlen. Das muss sich nach oben bringen. Das muss sich motivieren. Wenn du rauskommst, für mich ist ein Gottesdienst, meine Predigt, meine Gottesdienste taugen nichts, wenn die Leute nachher schlafen können. Habe ich schlecht gepredigt. Aber wenn die Leute nach Hause gehen und anfangen zu diskutieren, anfangen Briefe zu schreiben, anfangen zu diskutieren und anfangen zu fragen, ist das wirklich so? Jemand hat mir einen Brief geschrieben diese Tage. Einmal tut es. Sie ecken überall an. Sie ecken überall an. Ich bin jetzt ein paar Mal in ihrer Gottesdienste gewesen, aber jedes Mal haben sie mir so viel Stoff gegeben. Haben eine ganze Nacht zugebracht, um in der Bibel zu suchen, wo das in der Bibel drin steht. Und ich muss ihnen sagen, sie haben recht, aber sie ecken bei mir immer an. Und das möchte ich. Ich möchte bei dir anecken. Dass du nicht mehr schlafen kannst. Warum? Ich kann auch nicht schlafen. Ich muss auch morgens meine Predigt vorbereiten. Ich muss auch so und so. Ich schlafe nicht und wir schlafen nicht. Wir dienen Gott und wir versuchen, das Optimale rauszubringen. Weißt du, das, was die Oma in der Bibel lesen kann, dazu brauche ich nicht mich vorne hinstellen und euch das erzählen. Ich muss euch etwas bringen, was ihr sonst nicht in der Bibel findet. Etwas, was Gott geschenkt hat, wo wir etwas profitieren, etwas mehr. Der Pastor muss mehr oder der, wo verkündigt, wo was erzählt, wo was bezeugt, muss etwas mehr wissen als der Durchschnitt der Leute. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Wort Gottes forschen und dass wir uns nicht nur mit irgendwelchen Dingen abgeben, sondern was ist das Wichtigste? Gewinnbringend leben heißt, dass in seinem Leben Prioritäten setzen. Das Wichtigste tun. Worauf kommt es in meinem Leben an? Wozu bin ich geschaffen? Wozu bist du da? Was ist der Sinn deines Lebens? Denk drüber nach. Gewinnbringend dienen, arbeiten. Gewinnbringende Lösungen suchen. Ganz arg wichtig, gewinnbringende Lösungen. Nicht Lösungen suchen, die nichts bringen. Manchmal kann Misserfolg größerer Erfolg sein. Warum? Da wachst du auf. Wow, was haben wir falsch gemacht? Ein Misserfolg. Ich habe einen Bruder mal in Heilbronn in der Gemeinde gehabt. Und die Frau hat furchtbar... Liebe Frau, alle Frauen sind lieb. Aber diese Frau, die war so lieb zu ihrem Mann. Oh, Heiland Schenk, Horst hieß er. Herr Schenke, Horst ein Volk. Der Horst war ein Geschäftsmann, ein großer Geschäftsmann. Ganz Deutschland war also für Deutschland einen Vertrieb gehabt. Oh, Herr Schenke, Horst ein Erfolg. Horst braucht Erfolg. Und Horst muss Erfolg haben. Und ich proklamiere den Erfolg über Horst. Und was ist passiert? Der Horst hat einen Misserfolg nach dem anderen gehabt. Hat sich vollgefressen, ist fast so dick geworden, dass er nicht mal mehr in seine Klamotten reinpasste. Kurz vor dem Herzinfarkt. Und der Horst musste sein Geschäft aufgeben. Dass die Frau gezweifelt hat, war Glied in meiner Gemeinde. Der Horst war nicht Glied in meiner Gemeinde, aber die Frau. Und was ist passiert? Der Horst ist zerbrochen. Vor dem Herrn zerbrochen. Von Gott zerbrochen. Herr, gib mir Erfolg. Und der Horst kam zum Heiland. Und heute dient er Gott. So. Aber Gott, manchmal, wenn er Erfolg gehabt hätte, und solange er Erfolg hatte, und er sagte, die miesen Christen da. Und so war er immer auf die Christen runtergeguckt. Und seine Frau auch, die so gebetet hat. Betschwestern, Betbrüder, alles. Weißt du, so zynisch. Er konnte so richtig zynisch sein über die Christen. Aber Gott hat ihn zerbrochen, dass er heute bei den Christen gerne zu Hause ist. Weißt du, Erfolg ist relativ. Erfolg ist sehr relativ. Und Erfolg ist der Segen Gottes. Und Gott kann sogar aus Misserfolge Triumphe machen. Glaubt ihr das? Misserfolg. Denen, die Gott lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Gewinnbringende Eigenschaften entwickeln. Gewinnbringend denken. Herr, was wird mir dafür? Sagen wir mal, die haben immer in der Bibel so gedacht. Das ist typisch jüdisches Denken. Kapitalistisches Denken. Was wird mir dafür? Und weißt du, was Jesus sagt? Hundertfältig wiedergegeben und das ewige Leben noch dazu. Was wird mir? Wir sollten wissen, wir kriegen hundertfältig wieder, was wir hier um Jesu Willen aufgeben, worauf wir hier um Jesu Willen verzichten, was wir hier um Jesu Willen opfern, oder wo, ja, was wir um Jesu Willen nicht mitmachen vielleicht unter Umständen. Um Jesu Willen, das wird uns hundertfältig wiedergegeben und das ewige Leben noch dazu. Dein Leben soll wertvoll gemacht werden, Qualität haben. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du deine Lebenserfahrungen und deine Lebenserkenntnisse und so weiter alles so gewinnbringend nützt. Herr, auch das ist zu meinem Besten. Jemand hat, ja, heute war diese Frau im Rollstuhl, die ein paar Mal nur hier im Gottesdienst war und nicht kommen kann. So, dann sagt sie, Herr Matutis, ich habe MS. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich wäre nicht zum Heiland gekommen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, weißt du, ich wollte sie trösten, aber sie sagt, wenn ich das nicht gehabt hätte, ich wäre nicht zum Heiland gekommen. Ich hätte nicht nach Gott gefragt, ich hätte nicht gebetet, ich hätte nicht geglaubt. Wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn das nicht in meinem Leben passiert wäre, und wissen Sie, Herr Matutis, ich höre Ihre Predigten und so weiter, wissen Sie, das gibt mir Kraft, der Glaube an Gott, das gibt mir Kraft. Die Frau würde zu Jesus nicht kommen, wäre nicht zu Jesus gekommen, wenn sie nicht MS gehabt hätte. Manchmal müssen wir Scheidung und Offenbarungseid und irgendeinen Zusammenbruch oder irgendeine Katastrophe haben, damit wir neue Werte in unserem Leben entdecken, neue Qualitäten in unserem Leben erfahren. Wenn du noch 3 Tage zu leben hättest, überleg einmal, was würdest du tun, wenn du noch 3 Tage zu leben hättest? Denk du mal nach. Was würdest du machen? Sei ganz ehrlich. Gewinnbringend leben. In der Bibel wird uns gesagt, jeder, der baut, solle zusehen, wie er sein Leben baut. Verwendet er Stroh, Stoppeln, Holz, Edelmetalle, Edelsteine, Gold oder Silber. Er sollte zuschauen, wie er sein Leben baut. Wenn du noch 3 Tage zum Leben hättest, denk darüber nach. Wie baust du dein Leben? Wenn einmal der Wind über dein Leben gegangen ist, wenn dein Leben mal vorbei ist, was ist von deinem Leben übrig geblieben? Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der hat sich bekehrt. Ein alter Bäcker, so ein richtiger schwäbisches Original, hat sich bekehrt. Hat die Bäckerei aufgegeben, aber fragte mich, Bruder Matutis, was soll ich mit diesem Plakat, mit diesem Schild machen, wo hieß Bäckerei sowieso? Was soll ich machen? Ach, habe ich gesagt, schreib irgendwie einen Bibelspruch oder sowas drauf. Und bete und Gott wird dir schenken einen Bibelspruch, was du da drauf schreiben sollst. Und weißt du, was Gott ihm für einen Spruch gegeben hat? Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und da mussten damals alle die Stuttgart Süd, die Hauptstraße, es war die Hauptstraße rauf in Stuttgart, mussten sie alle vorbeifahren und alle haben gelesen. Wenn sie anhalten mussten, es war direkt vor einer Ampel, die standen da, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben, ein Vierzeiler. Ein guter Vierzeiler, das hat er draufgeschrieben. Es war interessant, ein bisschen anders wie die anderen, aber er hat eine Botschaft in sich gehabt. Eine Botschaft in sich gehabt. Gewinnbringend leben. Sein Schild hat er gewinnbringend angesetzt. Jahrelang, 40 Jahre, glaube ich, Bäckerei sowieso. Und jetzt selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Wir müssen dem Teufel die Rechnung verderben und lernen, wie verderbe ich dem Teufel die Rechnung. Das ist gewinnbringend leben, dem Teufel die Rechnung verderben. Der rechnet sich immer aus, den kriege ich. Aber denkst du, den kriege ich, den hole ich noch ein. Der kriegt nichts, nicht einmal ein Haar kriegt er von uns. Gar nichts. Gewinnbringend. Charakterreife ist gewinnbringend. Gastfreundschaft, ein Thema, was vielfach vernachlässigt wird. Gastfreundschaft ist gewinnbringend. Ich habe am meisten gelernt durch meine Gäste. Ich habe am liebsten ältere Brüder eingeladen. Bin ein bisschen komisch als junger Pastor. Ich wollte von ihnen lernen. Wir haben die das gemacht und so weiter. Ich habe die immer ausgefragt. Und wenn du so eine ganze Woche mit Pastoren zusammen bist, dann lernst unheimlich mehr als ein ganzes Jahr auf der Bibelschule. Du lernst, du profitierst etwas, wenn du mit Menschen des Glaubens zusammenkommst. Gäste, in Hebräer 13 heißt es einmal, und manche haben unwissend Engel beherbergt. Abraham hier. Das ist die Geschichte von Abraham. Das ist eigentlich. Da kommen drei Männer und Abraham empfängt sie sofort, wäscht die Füße, Sarah backt einen Kuchen und er schlachtet einen Kalb und so weiter und bewirtet. Unwissend. Und hier hat Abraham einen Segen bekommen für seine Familie. Unwissend. In der Bibel heißt es, wer einen Propheten aufnimmt, der kriegt einen Prophetenlohn. Wer einen Apostel aufnimmt, nimmt einen apostolischen Lohn. Also Gäste aufnehmen, Engel aufnehmen. Und deshalb, du kannst von deinem Leben profitieren, wenn du Gäste aufnimmst. Gäste, von denen du was lernen kannst, die dich inspirieren können, die dich motivieren können. Wenn so ein Gast da ist, weißt du, der betet mit dir, der segnet dich, der behält dich im Gedächtnis, wenn er von dir gegangen ist. Gäste aufnehmen. Er sagt, ich habe keinen Platz. Da profitierst du. Wenn du Gäste aufnimmst, profitierst du für dein Leben. Und ich ermutige dich, fang an, für dein Leben zu profitieren. Verschließe dich nicht, mach die Tür auf, mach die Fenster auf, mach dein Herz auf. Und eigentlich, um Gäste aufzunehmen, musst du nicht viel machen, du musst nur dein Herz aufmachen. Wir waren noch nicht in der Kirche. Ganz am Anfang, als wir hier die Räume übernommen, das Gebäude übernommen haben, wir haben in der Kapelle angefangen. Ich bin bei der Metro und ich habe plötzlich so Appetit auf bayerische Weißwürste. Kennt ihr bayerische Weißwürste? Was ganz Tolles. Roher Appetit. Und da gehe ich durch und was kaufe ich? Einen ganzen Sack bayerischer Weißwürste. Bringe das nach Hause. Meine Frau sagt, Johannes, ist bei uns die Hungersnot ausgebrochen? Willst du jetzt Bayer werden? Was ist mit dir los? Ich bringe einen ganzen Sack bayerischer Weißwürste. Gut, eingefroren. Ich sage, ich habe so Appetit auf bayerische Weißwürste. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Appetit einfach. Und auch Senf noch mitgebracht. Diesen speziellen Senf, den brauchst du, sonst schmecken die bayerischen Weißwürste nicht. Okay, ein Tag später klingelt es nachts um 11 Uhr an unserer Tür. Ein Russe kommt zu uns, steht zuerst mal ein einzelner Mann, ein älterer Mann, Bruder Fedotow, kannte ich damals nicht, der hat irgendwo meine Adresse bekommen. Ist hier Pastor Matutis? Habe gesagt, ja, hier ist Pastor Matutis. Was kann ich für Sie tun? Ach, wir sind unterwegs, wir wollen dich nur grüßen. Ich sage, bist du allein? Und der stand nämlich allein vor der Tür. Dann sagte er, nein, draußen sind noch 14, also 13 Leute, die kamen zu 14. Und wir sind schon eine große Familie. So, sie kommt mit 14 Leuten, nachts um 11 Uhr, kann es niemand mehr benachrichtigen, niemand mehr anrufen. Was mache ich? Ich habe Luftmatratzen noch gehabt im Caravan und so Luftmatratzen. Alle 14 Leute schliefen bei uns und da kamen meine bayerischen Weißwürste zum Tragen. Da kamen meine bayerischen Weißwürste zum Tag. Und da war noch Bruder Bruno Beese, der hat sich im Datum vertan. Manchmal, weißt du, Gott erlaubt manchmal Fehler. Und wir wissen manchmal gar nicht warum. Der hat sich vertan, der hat gedacht, diesen Mittwoch wäre Seniorentreffen gewesen. Bringt er mir zwei Torten mit dem Taxi. Angefallen, bringt er zwei Torten. Meine Frau sagt, Bruno, wir haben jetzt diese Woche kein Seniorentreffen. Ach, sagt er, weiß ich nicht. Schwester Matutis, friere das im Kühlschrank ein und so weiter. Auch, und wir hatten Kuchen und Weißwürste. Und weißt du, wie Gott manchmal arbeitet? Aber was ich euch sagen will hier mit dieser Geschichte. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Wie wir unser Leben bereichern. Dieser Tag oder diese Erfahrung nachts um 11 Uhr hat mein Leben bereichert. Da kommt Bruder Fedotow mit seinem ganzen Clan. Ich weiß nicht, wer war alles da. Also ich weiß, Gott war da. Aber vielleicht kann sich noch jemand erinnern. Dann habe ich gesagt, Geschwister, ihr könnt nicht einfach jetzt so weitergehen. Ihr müsst wenigstens einen Tag bei uns bleiben. Ich möchte euch einen Tag behalten. Obwohl wir donnerstags keine Versammlung haben. Ich habe dann nachher noch kurz telefoniert. Wir haben dann in der Kapelle einen kleinen Gottesdienst arrangiert. Und dann stehen die Brüder da mit den kaputten Schuhen. Und wo sie da vorne stehen, sagt Gott mir, du kannst diese Leute nicht so nach Hause schicken. Gehst zum Deichmann, wir sind hier zu diesem Deichmann gegangen und dann haben wir Schuhe gekriegt, kostenlos. Und also wir haben Geld gesammelt für die Schuhe, aber wir haben das nicht gebraucht. Wir haben hier von dem kostenlos Schuhe bekommen. Alle 14 sind eingekleidet mit Schuhe, sind sie nach Hause gegangen. Okay, und dann war der Gottesdienst. Bei dem Gottesdienst nehme ich ein Opfer auf und will das so für die Geschwister ein Opfer aufnehmen. Und kam ein schöner Betrag zusammen. Von der kleinen Versammlung kam ein schöner Betrag zusammen. Und gebe ich den Betrag. Und als ich den Betrag übergebe und der Bruder das nachguckt, was das ist, fängt er an zu weinen, Bruder Fedotow. Sagt, Bruder Matutis, ich muss dir jetzt die Wahrheit sagen. Wir waren in Paderborn. Wir waren dort eingeladen zum Predigen. Aber die haben uns kein Fahrgeld, kein Benzingeld gegeben. Und wir wissen nicht, wie wir nach Hause kommen. Unser Benzin hat gerade gereicht bis hierher. unser Benzin hat bis hierher gereicht. Und wir wollten nicht betteln und sagen, bitte helft uns und so weiter. All das, diese Geschichte, wie Gott manchmal führt. Gott fordert uns heraus und Gott fordert die anderen heraus. So bis hierher gereicht. Das war alles. Adam hat aber nichts gesagt, hat nicht gebettelt. Ich habe es gegeben. Und aus dieser Freundschaft ist eine Beziehung geworden. Heute ist Bruder Fedotow Bischof für 1800 Gemeinden in Russland. So, und wenn ich dorthin gehe, kann ich in diese Gemeinden predigen. Diese Gemeinden sind für mich offen. So 1800 Gemeinden in Russland. Das sind meine Kontakte, wie Gott manchmal führt. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Manche haben, und so öffnen wir unwissend die Türen für unser Dienst, für unsere Berufung. Du sagst, Gott berufe mich, Gott gebrauche mich, Gott benütze mich und so weiter. Und du machst die Tür nicht auf. Du musst die Tür machen, aufmachen, damit Gott uns benutzen kann, damit wir ein Segen sein können und damit wir dienen können für Gott und die Menschen. Gebrauche das, was du hast. Gebrauche deine Talente und bring es, investiere es im Reich Gottes. Jesus sagt in Matthäus 10, 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wir segnen euch hier im Psalm 118, 26. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Also, wenn ein gläubiger Mensch irgendwo jemand anders aufnimmt. Wer einen Juden aufnimmt, der kriegt einen Segen eines Juden. Wer einen Pfingstler aufnimmt, kriegt den Segen eines Pfingstlers. So, nimm einfach Menschen mal auf. Lad sie mal, auch wenn die in Berlin wohnen, lad sie mal für eine Nacht mal bei dir zu Hause zu wohnen. Auch wenn es eine Matratze ist. Beide müssen was lernen. Der eine muss lernen, auf der Matratze zu schlafen. Und der, ja, das ist auch wichtig. Viele können nicht auf der Matratze schlafen. Die denken, es muss ein goldenes Bett sein und weiche Matratzen sein. Ja, weißt du, dieses Herbergen. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Und was das bedeutet? Engel sind Diener Gottes. Engel haben eine Botschaft. Gott kann zu dir vielleicht nicht reden, weil du keine Engel beherbergst. Du bist gar nicht offen für Engel. Wie soll ein Engel dir eine Botschaft überbringen, wenn bei dir alle Türen, Fenster und Jalousie alles zu ist und der Engel nicht zu dir kommen kann? Engel sind Botschafter Gottes. Und du und ich, wir sind Engel. Und wir haben einen Auftrag füreinander. Und wir sollten einander dienen, wie Christus uns gedient hat. Erweitere deinen Horizont, gewinnbringend leben, sich vernetzen, verbinden mit anderen. Durch Aufnehmen, wenn du jemand aufnimmst, vermehrt sich sein Leben. Wer eine Sprache lernt, für den öffnet sich die Kultur eines Volkes, wer eine Sprache lernt. Und es ist gut, Fremdsprachen zu können, auch wenn es vielleicht eine Dorfsprache ist, ein Dialekt ist. Wer eine Sprache lernt, und genauso ist, wer einen Menschen aufnimmt, der plötzlich siehst du den Menschen mit ganz anderen Augen, plötzlich siehst du dich vielleicht ganz anders. Gewinnbringend leben. Das heißt, im Auftrag Gottes leben, für andere da sein. Du erlebst die Segnung, die der hat. Das überträgt sich auf dich und du überträgst die Segnung auf ihn. So durch Dienen vermehrst du deinen Gewinn. Durch Dienen vermehrst du das, was du hast. Und dieser Mann hat seine 5 Pfunde, der andere seine 2 Talente investiert, sich eingebracht, arbeiten lassen, mehr getan, als er sollte. Die 2. Meile, darauf liegt ein ganz besonderer Segen. Der Segen liegt nicht auf der 1. Meile, die musst du so oder so gehen. Aber das 2. Alles, was du zusätzlich machst, ist gewinnbringend. Alles, was du zusätzlich machst. Zum Gottesdienst musst du so oder so kommen. Aber wenn du zusätzlich zum Gottesdienst kommst, noch zu dem normalen Gottesdienst, geben musst du so oder so deinen 10. Sonst bestiehlst du Gott und bist ein Dieb. Aber was du mehr gibst, als du geben solltest, da liegt ein besonderes Segen. Zeugnis musst du geben. Solltest eigentlich. Aber was du mehr tust, als du solltest. Gutes tun, Armen helfen. Und darüber hinaus, das ist Brot übers Wasser fahren lassen. Und es wird dir gegeben werden zu gegebener Zeit. Wuchere mit dem, was Gott dir gegeben hat. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, wir sollen jeder etwas haben. Ein Lied, ein Psalm, ein Gedicht, ein Pantomimestück, ein Tanz oder was weiß ich alles. In uns stecken Gaben drin, aber wenn wir diese Gaben nicht einsetzen, können wir nicht gewinnbringend leben. Da hören wir nur Pastor Matudis oder nur 2, 3 andere Leute noch und das ist alles. Aber ich denke, wir sollen alle etwas haben und uns einbringen. Ja, was denken die? Ich bin nur so ein kleines Lichtchen. Alle sind kleine Lichter. Jeder ist ein kleines Licht. Jesus war ein kleines Licht. Glaubt doch nicht, dass er ein großes Licht war. Nazareth, Bethlehem. Die Leute wussten nicht einmal, wo Bethlehem liegt. Bethlehem, du kleinst unter den Städten, aus dir soll der Messias kommen. Also, was ist Bethlehem? Was ist schon Nazareth? Ein Kaff war das, weiter nichts. Aber gerade aus Bethlehem und Nazareth sollte der Messias kommen. Oder schau die Leute, die Gott gebraucht hat. Alles sind kleine. Oh Herr, ich bin der Kleinste. Benjamin. Paulus, einer aus dem Stamm Benjamin. Oder Gideon, einer aus den kleinen Stämmen. Aber Gott hat gerade die nichts sind, die nichts irgendwie was vorweisen konnten. Genau die hat Gott genommen. Oder ich denke, der David, ach, der Kind. Was soll es aus dem werden? Aber du siehst, Gott nimmt das, was nichts ist, und Gott macht etwas Wunderbares daraus, aus dem, was nichts ist. Fördere andere, und du wirst gefördert werden. Investiere dich in andere, und du investierst in dich selbst. Da lebst du gewinnbringend. Und die nehmen dich auf in ihre Hütten. Das hat der Mann gewusst. Also, wenn ich mich in andere investiere, wenn ich anderen schenken, die werden mich in ihre Hütte nehmen und sagen, der hat uns alles vergeben, der hat uns so großzügig behandelt, der hat uns so gedient. Oder da ist doch in der Bibel eine Frau gestorben, eine Diakonisse gestorben. Diakonisse sterben auch. Und diese Diakonisse ist gestorben. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommen Leute in den Gottesdienst und weißt du, was sie machen? Die zeigen, das hat die Tabea gemacht. Das hat unsere Schwester gemacht. Petrus, guck mal, das hat die Schwester gemacht. Und dann kommt die nächste Schwester, guck mal, das hat die Schwester gemacht. Und alle zeigten ihre Kleider, was die Schwester genäht hatte. Und dann blieb dem Petrus nichts anderes übrig, als herzugehen und diese Schwester aufzuwecken. Dass sie wieder weiter nähen kann, weiter dienen kann, dass sie weiter für Gott arbeiten kann. Verstehst du, wenn die Leute kommen, das hat unsere kleine Schwester gemacht. Das hat sie vollbracht. Gewinn bringen. Dass die Leute sagen, wir brauchen die Schwester wieder. Wir müssen die Diakonisse haben, die kann nicht sterben. Wir brauchen sie. Die kleine Schwester, kleinen Bruder, sind wichtig. Gewinnbringend. Du guter und treuer Knecht. Oder Diener, du warst treu in kleinen Dingen und ich werde dich zum Herrn über viele Dinge machen. Geh hin in der Freude deines Herrn. Jesus sagte nie, gut gemacht, guter, reicher Mann. Hat nicht gesagt. Hat auch nicht gesagt, gut gemacht, guter und gut talentierter Diener. Hat auch nicht gesagt, gut gemacht, du guter und schwer arbeitender Diener. Nein, er hat gesagt, gut hast du gemacht, du treuer Diener. Du warst treu über das Bisschen, das Wenige und so weiter. Du hast es gut eingesetzt und gut gebraucht und gut benutzt. Die Kleinen der Erde sind die Träger der göttlichen Kräfte und der Herrlichkeit des Herrn. Die Kleinen, die Tabea, die kleine Schwester und so weiter. Das ist für die Welt, für die Großen, die Mächtigen, die Starken ein Ärgernis. Aber Gott hat gerade sich die Kleinen erwähnt. Er will, und gerade was du im Kleinen beweist, im Kleinen auslebst, das multiplizierst du. Und du sagst, was ist das für so viele? Die fünf Brote und die zwei Fische. Das kann unheimlich viel bewirken, wenn es durch die Hände des Heilands gegangen ist. Nur was lebt, was Odem hat, was sich vermehrt, wird auch bestehen bleiben, was sich vermehrt. Nur das, was dazu gewonnen wird. Nur das Lebendige vermehrt sich. Eisen vermehrt sich nicht. Aber Pflanzen, Tiere, Bakterien, die vermehren sich. So, das, was lebt, vermehrt sich. Und Christen sollten sich auch vermehren. Die Gottseligkeit, die Freude am Herrn sich vermehren. Geein zur Freude deines Herrn, die Gottseligkeit. Die lässt sich nicht organisieren und sich planen. Aber im Geben, im Produzieren, im Vermehren geschieht das. Und es ist gewinnbringend. Die Offenbarungen, die du hast, wenn du die für dich behältst, die werden bei dir verfaulen und verschimmeln. Alles, was wir behalten und nicht weitergeben, verfault und verschimmelt bei uns. Die Impulse, die Gott dir gegeben hat. Wenn Gott dir einen Impuls gegeben hat, weißt du, was du machen solltest? Hingehen und sagen, Schwester, heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe was Wunderbares erlebt. Heute ist mir einfach in den Sinn gekommen, das muss ich dir erzählen. Wenn du das erzählst, weißt du, wir sind gewohnt, unsere Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten und Krankheiten, die treten wir aus. Aber die Dinge, die Gott uns schenkt, die verheimlichen. Das ist so komisch, was denken die für mich? Die bringen mich noch in die Klapsmühle. Wenn ich erzähle, was ich geträumt habe oder was mir passiert ist. Die Stimme, die ich höre oder wo Gott mit zu mir geredet hat. Wir sollten die Taten Gottes proklamieren, preisen und rühmen. Und wir sollten irgendjemand das erzählen, was Gott mir geschenkt hat. Fang an zu erzählen. Nicht deine Sorgen, nicht deine Krankheit, nicht dein Kummer, nicht deine Schmerzen und dein Wehwehchen. Erzähl das, was Gott dir gesagt hat. Ich werde gesund werden, hat er mir gesagt. Oder er wird mir helfen. Er wird mich nicht in den Stich lassen. Er wird mich nicht vergessen, mich nicht übersehen. Gott ist mein Hirte, das ist mir heute Nacht so groß geworden. Sagt es den Leuten, was dir heute Nacht so groß geworden ist. Denn Gott spricht nachts. Den Seinen gibt er im Schlaf. So, den Seinen schenkt er Offenbarungen. Wir sollten diese Offenbarungen weitergeben. Das ist Zeugnis geben vom Herrn. erzählen, was Gott sagt. Einfach, das ist, einfach über die Dinge so reden, wie Gott über die Dinge redet. Fang an. Einfach über die Offenbarung. Gewinnbringend. Einfach diese Dinge anwenden. Einfach unter die Leute bringen. Ich habe eine ganz komische Bibelstelle heute Morgen gelesen, als ich mich so für den Gottesdienst hier vorbereitete. Apostelgeschichte 17, 25. Er bedarf unser nicht. Als ich das so gelesen habe, er bedarf unser nicht. Gott braucht uns nicht. Er bedarf unser nicht. Ich war zuerst mal geschockt. Ich dachte, das stimmt doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Er bedarf unser nicht. Gott braucht unsere 5 Pfunde nicht. Gott braucht nicht unsere 5 Talente. Die hat er. Die gehören ihm sowieso. Er bedarf unser nicht. Aber wir brauchen das doppelte Maß. Wir brauchen das doppelte Maß, die Vermehrung. Er hat alles, was er besitzt und was er braucht. Und dann Epheser Kapitel 2, wenn wir weiterlesen und studieren. Und alles, was wir haben, das ist nicht aus uns, sondern Gottes Gabe ist es. Also er bedarf das alles nicht, er braucht das nicht, er gibt es alles her. Der Herr gibt uns alles her, was wir zum ewigen Leben brauchen. Und er gibt uns die Fülle. Er gibt uns die Fülle, er bedarf das alles nicht. Es ist zwar eine wunderbare Botschaft, die ich heute Abend nicht predigen will. Er bedarf unser nicht. Er bedarf überhaupt nichts. Auch die ganzen Segnungen. Er braucht den ganzen Lobpreis nicht. Er braucht es nicht. Er hat Milliarden von Engeln. Da braucht er unsere 12 oder 15 oder 20 oder 100 Leute. Das braucht er doch nicht. Da braucht er die Berliner nicht. Glaub mir das. Er hat genug im Himmel an Engel, Cherubim und Seraphim und wie die alle heißen mögen. Die braucht er nicht. Aber wie schön ist, wenn dann doch einer kommt aus Berlin und ich lieb dich. Ich lieb dich, Herr. Ich lieb dich. Und dann sagt der Heiland, ach, ist das doch so schön, so einen Berliner dort zu sehen. Berliner, wie kommst du her? Durch wie viel Trübsal bist du gegangen? Und er hat seine Kleider hell und rein gemacht. Du hast so eine kleine Kraft gehabt, aber du hast festgehalten am Glauben, du kleiner Berliner. Und bist treu gewesen, hast meinen Namen nicht verleugnet, du kleiner Berliner. Verstehst du? Und da freut er sich, wenn der Himmel wird sich freuen, wenn er Berliner sieht. Gott will, dass wir gewinnbringend leben. Er will, dass wir aus unserem Leben etwas machen, dass unser Leben was hat. Und vielleicht sagst du, ich habe jetzt alles verspielt, Heiland. Ich habe alles verloren. Und du kommst nach Hause heute Abend, so wie dieser verlorene Sohn nach Hause kam und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel und ich bin nicht hinfort mehr wert, dein Sohn zu sein. Weißt du, der Mann hat was gewonnen, dieser verlorene Sohn. Du musst jetzt mal mit ganz anderen Augen den verlorenen Sohn sehen. Ich habe mal 3 Wochen über die Geschichte vom verlorenen Sohn gepredigt. Also ich kann euch wirklich Botschaften über die Geschichte vom verlorenen Sohn bringen. Aber der verlorene Sohn kommt nach Hause. Und weißt du, jetzt hat er nichts mehr, er hat alles verspielt. Aber er kommt mit einer Erfahrung nach Hause, was der alte Bruder zu Hause nicht hat. Der weiß nicht, was Hure sind, der weiß nicht, was Verprassen ist, der weiß nicht, wie man das Leben genießt, der weiß nicht, was Spielbank ist, der weiß nichts, wie man das Geld zum Fenster rauswirft, der weiß nicht, wie das funktioniert, weil er das nicht durchgemacht hat. Was vorstellen, auch bei dem positiven Sinn zu sehen. Er weiß nichts, wie es bedeutet, auf Kosten des Vaters, auf das Erbe zu verleben und zu vertan. Das ist jetzt für manche fromme Ohren Katastrophe. Wie kann man soll ja lehren, die Leute sparsam zu sein. John Wesley hat einmal gesagt, spare so viel du kannst. Gib so viel du kannst, behalt so viel wie du kannst. Und brauchst. Wenn du nach dieser Philosophie anfängst zu leben, spar so viel du kannst, gib so viel du kannst, behalt für dich so viel du kannst oder so viel du brauchst. Und dann hast du richtig gelebt mit deinem Geld und mit deinem Geld richtig gehaushalt. Der hat nichts mehr gehabt, aber der hat immer noch den Vater gehabt. Und jetzt lebt der Kerl auf Kosten des Vaters. Aber der hat auch nichts mehr gehabt. Der hat seinem anderen Sohn alles vermacht. Der hat seinen Besitz gespaltet. Der hat was gekriegt, das Erbe, und der andere hat das Erbe gehabt. Eigentlich jetzt, wenn du jetzt ganz, ganz konkret und theologisch und philosophisch das schön auseinander dividierst und es nimmst, hat er eigentlich auf Kosten des älteren Bruders gelebt. Denn der hat auch nicht, der Vater hat sein Erbe verteilt. Eine ganz große Wahrheit steckt da drin. Auf wessen Kosten lebst du? Gewinnbringend leben. Du lebst gewinnbringend, wenn du nicht mehr dein eigenes Leben lebst. Wenn du nicht mehr von deinem eigenen Leben lebst. Wenn du nicht mehr aus deiner eigenen Kraft lebst. Wenn du auf Kosten Gottes lebst, auf Kosten seiner Gnade lebst, auf Kosten seines Erbarmens lebst. Bisschen zu hoch für manche, aber ich weiß es, das muss ich auch gesagt haben, wenn du auf Kosten Gottes lebst. Denn wir sollen Wohnungen bewohnen, die wir nicht gebaut haben. Weinberge abernten, die wir nicht gepflanzt haben. Olivenbäume abernten, die wir nicht gepflanzt haben. In Städte bewohnen, die wir nicht gebaut haben. Das ist, was die Bibel sagt. Andere haben daran gearbeitet. Und wer sind diese anderen? Vielleicht die Juden auf der einen Seite, das sind die anderen. Aber Jesus ist der andere, der für uns gearbeitet hat, der für uns in die Bresche gegangen ist, der für uns den Preis bezahlt hat, der für uns sein Leben geopfert hat. Jesus ist es und wir leben auf Kosten Jesu, gewinnbringend. Ich habe mein Leben verlebt, aber was ich jetzt lebe, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir und durch mich. Gewinnbringend. Gewinnbringend leben heißt nicht mehr sein Leben, also mein Leben, sondern sein Leben zu leben. Das ist, jetzt profitiere ich. Das ist das zweite Leben, das andere Leben. Das ist also das Leben aus der Wiedergeburt heraus. Dieses neue Leben. Ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe jetzt das Leben Gottes. Ich lebe jetzt auf Kosten Gottes. Mein Leben habe ich verlebt. Es war gut, es war schlecht, war recht und billig, wie auch immer. Mein Leben ist futsch, aber jetzt ist sein Leben. Ich lebe sein Leben. Ist das nicht großartig? Und seitdem ich das gelernt habe, sein Leben zu leben, lebe ich gewinnbringend. Seitdem bete ich, ich habe meine Gebete schon alle verschossen. Ich habe keine Gebete mehr. Aber jetzt spreche ich seine Gebete, seine Worte. So, ich, das ist gewinnbringend zu leben. Ich habe keine Erkenntnis, keine Offenbarung mehr. Ich bin, habe mein Blackout. Jetzt lebe ich seine Erkenntnis, seine Offenbarung, sein Licht, sein Wesen. So, gewinnbringend. Das ist was unser Leben reich macht. Unser Leben so schnell verbraucht. Was ist das? Bisschen Körnchen. So wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt, das paar Gramm Mehl, das sollte Leben haben. Das hat auch Leben in sich. Aber dann lebe ich aus der Erde, aus den Elementen. Und ich lebe aus den Elementen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich lebe aus der Fülle Gottes. Ein anderes Leben, gewinnbringend, ist Leben anderer Art. Gott segne uns. Lass uns aufstehen und lass uns heute Abend fragen, Herr, wie ist mein Leben? Wenn ich noch 3 Tage zu leben hätte, wie wird mein Leben aussehen? Vater, ich möchte heute Abend einfach diese Gewissensfrage stellen. Ich weiß nicht, warum und weshalb, aber wenn du den einen den anderen in die Ewigkeit rufst, wir möchten zurückkommen wie jener Mann, der erste, Herr, hier hast du deine 5 Talente. Oder der andere, hier hast du deine 2 Talente, ich habe 2 dazu gewonnen, ich habe mich vermehrt, ich habe mich multipliziert. Herr, und ich möchte mit meinem Glauben, mit meiner Erkenntnis, mit meinen Erfahrungen mich nicht nur erhalten, ich möchte mich multiplizieren. Und benütze du mich, oh Herr, als einen Multiplikator. Benütze mich einen, der sich vermehrt, der das, was er hat, vermehrt, denn das nicht für sich gebraucht, sondern weitergibt. Und im Weitergeben kommen neue Kräfte, neue Segnungen, neue Herrlichkeiten, neue Güte, neues Erbarmen auf mich zu. Wenn ich mich über andere erbarme, kriege ich wieder neues Erbarmen. Wenn ich andere gesegnet habe, werde ich selbst gesegnet und ich werde neuen Segnungen über mein Leben erfahren. Deshalb, Herr, ich danke dir, dass du uns lehrst, heute Abend durch den Heiligen Geist gewinnbringend da zu sein einfach. Dass wir Früchte, gute Früchte abwerfen. Herr, die Menschen schmeißen gegen Steine gegen einen Apfelbaum. Aber was macht der Apfelbaum? Er schmeißt Äpfel, schöne, saftige Äpfel herunter. Und manchmal sind die Kinder böse. Und die schütteln den Baum und schlagen die Früchte herunter. Herr, und Jahr für Jahr produziert so ein Apfelbaum einfach Äpfel und gibt gute Früchte. Und dein Wort sagt, wir, die wir arg sind, wenn wir unseren Kindern gute Gaben geben können, wie viel mehr der himmlische Vater gibt den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Ein gewinnbringendes Leben ist ein Leben im Heiligen Geist. Halleluja. Ich danke dir, dass du uns in diese Fülle hineinführst.